Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Wie sind wir Deutschen für einen Schriftsteller aus Afghanistan? Davon erzählt Taki Aklaki. In seinem neuen Buch Versteh einer die Deutschen. Er findet da vieles befremdlich oder auch komisch an uns, aber, und das ist die größte Überraschung an dem Buch, er findet uns Deutsche erstaunlich sympathisch. Gleich spreche ich mit Taki Aklaki über sein Deutschlandbuch. Wir sprechen jetzt hier über ein Buch des afghanischen Schriftstellers Taki Aklaki, ein Buch mit dem Titel Versteh einer die Deutschen, 4 Monate in Deutschland, ein Abenteuer. In diesem Buch liest man unter anderem den Satz: Daran, dass ich mich an meinen Wert als Mensch erinnert habe, hat Deutschland großen Anteil. Taki Aklaki lebt jetzt seit 2021 mit seiner Familie in Deutschland, seitdem die Taliban wieder die Macht in Afghanistan übernommen haben. In seinem Buch aber erzählt er von einem Deutschlandaufenthalt im Jahr 2016. Da war er mit einem Autorenstipendium zu Gast im Heinrich-Böll-Haus in Langenbruch bei Köln. Und jetzt ist er hier bei uns im Studio von Deutschlandfunk Kultur. Seien Sie willkommen, hallo.
Ja, vielen Dank.
Also 2016 zum ersten Mal in Deutschland. Deutsch hatten Sie gelernt am Goethe-Institut in Kabul, soweit ich weiß. Und Sie hatten begeistert Bücher von Friedrich Nietzsche, vom Philosophen, gelesen. Ja. Und Sie erzählen dann in dem Buch, Sie dachten, in Deutschland können Sie die Leute auf der Straße ansprechen und die würden dann aus dem Stegreif Nietzsche zitieren, weil der kommt ja von daher, den kennt man natürlich. In der Hinsicht war Deutschland eine Enttäuschung.
Naja, das war nicht wirklich eine Enttäuschung. Ich würde sagen, das war anders als gedacht. Also ich habe mit viel Fantasie nach Deutschland gekommen und dachte, die Leute, die solche Literatur, solche großartige Philosophien geschrieben haben, im Prinzip müssen anders sein als die Leute in Afghanistan oder im Osten. Und das Deutschland der Bücher und Literatur war ein bisschen anders als Deutschland des Alltags, würde ich sagen, ja.
Ja, das geht uns Ureinwohnern ja hier ähnlich in Deutschland, dass sich diese Welten auch unterscheiden. 2015 und 2016 sind ja sehr viele Menschen auch aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Ja. Was war das denn eine Stimmung um Sie herum in Afghanistan im Blick auf Deutschland, als Sie sich da auf den Weg gemacht haben?
In 2014 und 2015, es gab überall in den Nachrichten, dass Deutschland die Grenze geöffnet hat und die Leute sind herzlich willkommen. Und deswegen, es gab überall Diskussionen in Afghanistan, dass plötzlich für alle Probleme gibt es eine Lösung, und zwar Deutschland. Wir können nach Deutschland fahren. Also diese Migration nach Deutschland war immer ein Thema für Afghanistan. Also Europa war ein Thema für Afghanen. Und auch viele Leute, die sehr gern immer sagten, dass wir bleiben hier in Afghanistan, haben angefangen nachzudenken, ja, vielleicht fahren wir nach Deutschland. Also mit 2.000 Euro können wir erreichen im Vergleich 20.000 Euro in 2010 zum Beispiel. Das ist wenig Geld und das war eine große Versuchung, würde ich sagen.
Mhm. Und Sie selbst wollten dann, als Sie in Deutschland waren, nach Afghanistan zurückkehren, sind 2016 eben auch zurückgekehrt, auch weil Sie damals das Gefühl hatten, so beschreiben Sie das im Buch, ich lese es mal kurz vor, dass in Afghanistan eines Tages alles gut wird, dass Frieden wird, dass die Menschen in den Genuss von Bildung kommen und dass Mädchen und Jungen einander eines Tages in der Öffentlichkeit werden küssen dürfen. Wie schauen Sie denn von heute aus, nach all dem, was jetzt passiert ist, auf dieses Gefühl von damals zurück?
Ich war naiv einfach. Ich dachte, dass alles besser wird. Und es gab andere Eindrücke von älteren Generationen. Die sagten immer zum Beispiel, es gibt eine Figur in meinem Buch, ein Mann, ein Senior, der sagt, es wird immer in Afghanistan Krieg geben. Und wenn du nach Deutschland fällst, dann musst du bleiben. Damals fand ich ihn naiv, aber jetzt bin ich naiv. Also das ist, er hat mehr als 40 Jahre im Krieg gelebt und hatte vielleicht eine tiefere Gedanken und tiefere Eindrücke von Afghanistan. Und jetzt leider sehr schade, Afghanistan ist unterwegs ganz schön zurück.
In Ihrem Buch, als Sie dann anfangen von Deutschland zu erzählen, Sie beginnen Ihr Buch mit einer erstaunlichen Szene, nämlich mit dem, wie Sie auf dem Herrenklo sind in Köln. Warum haben Sie denn diesen Toilettenbesuch an den Anfang des Buches gesetzt? Was fanden Sie daran so aufschlussreich?
Das war für mich eine sehr komplizierte Sache, mit dem Alltag in Deutschland zu beschäftigen und beispielsweise die Toiletten. Und wir haben andere Art von Toiletten in Afghanistan und auch in dieser Region der Welt. was ich im Buch erzählt habe, ist wirklich passiert. Für Leute, die hier kommen aus Ländern wie Afghanistan, die ganz einfach Sachen können, sehr kompliziert wären. Deswegen.
Kompliziert, aber auch erhellend, oder? Sie beschreiben ja die Toilette als Raum, in dem Sie praktisch die Würde des Menschen kennenlernen, einfach weil es abgetrennte Kabinen für jeden einzelnen Toilettenbesucher gibt, was Ihnen, also man diskret, intim, zurückgezogen, das tun kann, was man dort halt tut, was Sie vorher so von öffentlichen Toiletten nicht kannten. Und das bringt Sie so zu Überlegungen über die Autonomie des Individuums, die Freiheit des Menschen. Was auch typisch ist für Ihr Buch, oder? Sie kleiden immer große Gedanken, die Sie bewegen, auch im Vergleich von Afghanistan und Deutschland, verschiedener Kulturen, in so leichte, alltägliche, oft auch komische Situationen ein, nicht wahr?
Ich hatte ja ehrlich gesagt viele peinliche Situationen in Deutschland. Das war meine erste Begegnung mit Deutschland, nicht nur Deutschland, mit Europa und westlichen Welt. Ich habe immer die westlichen Bücher gelesen, besonders in diesem Zeitpunkt war ich ein großer Fan von deutscher Literatur, aber nie besucht. Und deswegen fand ich es so kompliziert. Ich dachte, dass in Afghanistan, ich verstehe Deutschland und Deutschen. Mhm. Und plötzlich war alles so fremd, so wie einfache Sachen wie die Toiletten. Und dann ich dachte, ja, das muss ich beschreiben.
Interessant, dass Sie jetzt sagen, das waren eigentlich peinliche Situationen, die ich dann aber beim Erzählen jetzt ins Komische wende. Ich will nochmal auf eine andere Situation schauen oder eine Kette von Situationen. Sie erzählen, dass Sie immer wieder als der Mann aus Afghanistan behandelt werden. Eben nicht als Person, nicht als Taki Aklaki, nicht als Schriftsteller, der Sie auch da schon waren, sondern eben als der kommt aus Afghanistan. Der soll uns jetzt mal erklären, warum es so viel Gewalt gibt in diesem Land und soll uns überhaupt das Land erklären. Wie Sie davon erzählen, hat das was Komisches? Aber auch, ich dachte auch, es ist auch die Komik da ein Mittel, um sich das Unangenehme und Schmerzhafte solcher Situationen auch vom Leib zu halten?
Ja, das war nicht wirklich schön, dass ich zu literarischen Veranstaltungen eingeladen wurde und dann die Fragen gingen alle um die politische Situation und die Taliban und den Terrorismus und solche Sachen. Und ich wollte über Literatur und auch die deutsche Literatur sprechen. Aber kaum habe ich eine Frage über Literatur oder Philosophie bekommen. Und das fand ich ein bisschen traurig und auch enttäuschend, dass ich Afghanistan repräsentieren muss, nicht die Literatur. Und ich bekomme nicht die Anerkennung als ein Schriftsteller, als jemand, der schreibt in Afghanistan.
Zu Ihren unbedingt positiven Erfahrungen aber gehört dieser Satz, den ich vorhin schon mal zitiert habe, daran, dass ich mich an meinen Wert als Mensch erinnert habe, hat Deutschland großen Anteil. In welcher Situation sind Sie denn in Deutschland an Ihren Wert als Mensch erinnert worden?
Also ich bin in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen. Mit Zen habe ich angefangen, Koran auswendig zu lernen und auch Arabisch gelernt. Aber gleichzeitig hatte ich eine Liebe für Literatur und damals viel russische Literatur gelesen und habe angefangen, Fragen zu stellen. Und ich habe bemerkt, dass einfache Fragen sind verboten in Afghanistan und können sehr gefährlich sein. Und mit 20, 21 dachte ich, ja, es gibt wirklich tiefe Fragen, die man stellen kann gegen Islam und habe angefangen, mich zu distanzieren von Religion. Aber dann mein Kopf, also meine Mentalität hatte die Gewohnheit, dass ich immer ein heiliges Buch lesen musste damals. Eines Tages habe ich eine persische Übersetzung von Also sprach Zarathustra gelesen und das Buch ist geschrieben worden wie wirklich ein heiliges Buch. Aber ist nicht wirklich nur Philosophie, es ist Geschichte drin, Literatur, Poesie und auch Weisheit. Genau wie ein heiliges Buch, aber ohne Gott. Und dachte ich, das ist ein gutes Ding.
Und dieses Buch von Friedrich Nietzsche hat tief eingegriffen in Ihr Leben, offenbar.
Genau, also ich habe angefangen, diese persische Literatur also komplett zu lesen. Und für 2 Jahre habe ich nur dieses Buch gelesen. Und dann dachte ich, ja, dieses Buch muss ich im Original lesen. Und deswegen habe ich angefangen, am guten Institut durchzuerlernen. Und dann hatte ich 2 Bücher, die persische Übersetzung und auch die Original. Das Originalbuch habe ich bei Amazon gekauft in 2016, wie ich beschrieben habe im Buch. Das gleiche Ding, das ich mit Koran gemacht hatte, habe ich gemacht mit Also sprach Zarathustra, also auswendig lernen und wie ein heiliges Buch lesen.
Ich würde noch mal gern zurückkommen auf meine Frage, welche Situation, oder vielleicht können Sie eine rausgreifen, welche Situation es in Deutschland war, wo Sie eben dieses Gefühl, Ihren Wert als Mensch anerkannt zu sehen, wo Sie dieses Gefühl hatten?
In Afghanistan und auch in dieser Region der Welt, die Menschen sind wertvoll, weil sie gehören zu irgendwelcher ethnischen Gruppe oder sprechen bestimmte Sprachen oder haben bestimmte Religionen. Aber hier, also das System fand ich menschlich. Die Leute sprechen über Diskriminierung und solche Sachen, aber meine Erfahrung im Vergleich mit Afghanistan und auch mit anderen Ländern war sehr positiv in Deutschland. Und ich schätze viele Sachen in Deutschland und ich glaube, wir müssen viele Sachen von Deutschen lernen. Also zum Beispiel mit unserer Geschichte in Afghanistan, mit Demokratie, das Deutschland geschafft hat. Aber leider, die Leute denken nicht daran. Also, aber eines Tages müssen wir anfangen und ich glaube, Deutschland ist ein gutes Vorbild.
Ich würde gern auch auf Ihren Weg nach Ihrem Deutschlandaufenthalt 2016 noch schauen. Sie waren ja damals 30 Jahre alt, als Sie zurückgegangen sind, 2016 nach Afghanistan. Wie haben Sie dann dort gelebt? Haben Sie da als Schriftsteller tatsächlich leben können in Afghanistan?
Nein, also ich habe immer versteckt, dass ich schreibe. In Afghanistan gibt es eine Situation, dass jemand schreibt, kann nicht veröffentlichen, also mindestens die Leute lesen nicht und es gibt keinen Buchmarkt in Afghanistan. Wenn man anders denkt und anders schreibt, das kann wirklich gefährlich sein. Und deswegen habe ich immer versteckt, dass ich ein anderes heiliges Buch zu Hause habe, und zwar, also ich sprach Zarathustra und ich anders denke und ich anders schreibe.
Und wenn Sie jetzt die Nachrichten aus Afghanistan erreichen, wie gerade in der vergangenen Woche, dass die Taliban dort ein Tugendgesetz erlassen haben mit noch strengeren Verhaltensregeln, vor allem für Mädchen und Frauen, die sich ja sowieso schon verhüllen müssen in der Öffentlichkeit, jetzt nicht mal mehr sprechen dürfen in der Öffentlichkeit, vernehmbar. Wie geht's Ihnen mit solchen Nachrichten jetzt aus Afghanistan, jetzt wenn Sie hier in Berlin sind?
Es ist wirklich, wirklich traurig. Und ich glaube, die Taliban repräsentieren nicht die Afghanen. Also viele Afghanen wollen nicht die Taliban. Ich glaube, wenn ein Wahl in Afghanistan gibt, 70-80% der Leute sind dagegen.
Und die Situation in Deutschland, wenn Sie jetzt hören, wie gerade die Diskussion der letzten Tage, dass von deutschen Politikern ein Aufnahmestopp gefordert wird für Flüchtlinge aus Afghanistan, macht Ihnen das Sorgen, eventuell auch für die Lage Ihrer Familie jetzt in Deutschland?
Nicht wirklich. Also ich bin dankbar, dass ich diese Gelegenheit habe, dass ich in Deutschland gerade lebe. Und ich habe nicht so viele große Erwartungen. Also wenn Deutschland eines Tages sagt, ja, musst du zurück, dann bin ich dankbar für diese 3 Jahre, dass ich in Deutschland gehabt habe. Also die Deutschen, die ich kenne, haben die größten Herzen der Welt.
Das ist auch mal schön zu hören von Ihnen. Ich habe eine letzte Frage. Jetzt sind Sie seit 3 Jahren in Deutschland, wieder in Deutschland nach Ihrem Aufenthalt 2016. Jetzt hätten Sie ja wahrscheinlich eine Menge Material für ein weiteres Versteh einer die Deutschen Buch. Oder ist Ihnen Deutschland inzwischen schon zu nah, um aus so einem Abstand über die Deutschen schreiben zu können?
Ich habe in Afghanistan in einem deutschen Büro für 7 Jahre lang gearbeitet. Für mich war sehr interessant, dass die Beziehung zwischen Menschen, also die Afghanen und die Deutschen, hat sich entwickelt, als die Taliban näher und näher kamen. Und dann habe ich ein Buch darüber geschrieben. Ich würde das übersetzen lassen, wenn ich die Gelegenheit bekomme.
Das wäre also ein nächster, auch eine Art Blick auf Deutsche, dann in Kabul eben, von Taki Aklaki. Jetzt haben wir sein Buch Versteh einer die Deutschen, 4 Monate in Deutschland, ein Abenteuer, das ist im Sujet Verlag erschienen, dieses Buch. Vielen Dank für den Besuch und alles Gute für Sie.
Danke, danke sehr.
After Woke, so heißt ein neues Sachbuch des Zeitjournalisten Jens Balzer. Das Buch beschäftigt sich mit der linken Wachsamkeit der Wokeness, wenn es um Rassismus geht, um Gleichberechtigung, Teilhabe und weitere Themen. Und dieses Buch steht auf Platz 1 unserer neuen Sachbuchbestenliste für den September. Christian Raphandl aus unserer Redaktion hat die Bestenliste heute Morgen hier bei uns vorgestellt und erklärt, worum es genau geht in After Woke.
Es geht genau um diesen Begriff, warum der so schwierig ist. Und ich finde das Buch auch deswegen so spannend, weil das eine sehr ehrliche und ich finde eine sehr schmerzhafte persönliche Auseinandersetzung ist von Jens Balzer mit einer Linken, die auf den Terror der Hamas am 7. Oktober 2023 oft so empathielos reagiert hat. Also ausgerechnet eine Linke, die sich selber immer für besonders einfühlsam gehalten hat, die sich zugute gehalten hat, besonders wachsam, also Vogue eben gegen Diskriminierung und Unrecht zu sein, die dann aber den Terror gegen Jüdinnen und Juden teils schweigend hingenommen hat, teils relativierend und in manchen Fällen sogar rechtfertigend, also zum Beispiel Feministinnen, die dann die sexualisierte Gewalt ignorieren oder sogar geleugnet haben. Und für Jens Balzer ist das eine komplette Bankrotterklärung. Er erklärt das auch an vielen Beispielen, seine Kritik. Es gibt ja dieses böse Zitat, dass es typisch sei für die Linke, dass sie links blinkt, dann falsch abbiegt und Menschen überfährt. Und er sucht gewissermaßen nach der historischen Kreuzung, an der große Teile, wie er meint, dieser Woken-Linken falsch abgebogen sind und aus dem eigentlich guten Woken-Gedanken sowas gemacht haben. Denn das ist eben wirklich kein Abgesang auf die Woke-Bewegung.
Christian Raab-Hansel über das Buch After Woke von Jens Balzer auf Platz 1 unserer neuen Sachbuchbestenliste. Und die ganze Liste mit unseren 10 neuen Empfehlungen, die finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Den Buchtitel 100 Jahre Einsamkeit, den haben Sie bestimmt schon mal gehört, vielleicht auch das Buch von Gabriel Garcia Marquez gelesen. Und jetzt reden wir hier über ein Buch, das ganz ähnlich heißt, nämlich 100 Jahre Zärtlichkeit im Untertitel Surrealismus, Bürgertum, Revolution. Geschrieben hat das der Literaturwissenschaftler Pierre-Élie Monod und gelesen hat es für uns Hans von Trotha. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Hallo.
Ich vermute mal, dass 100 Jahre Zärtlichkeit mit 100 Jahre Einsamkeit nur so viel zu tun hat, dass da von den berühmten Roman ein bisschen Ruhm abgestaubt wird, oder?
Ja, ist ja eine beliebte Maßnahme von Marketingabteilungen in Verlagen, dass man an berühmte Titel oder Sprichwörter anknüpft und die abwandelt. Das befördert die Aufmerksamkeit. Das ist hier auch so, aber es geht auch tiefer, weil tatsächlich der Stil dieses Buchs das auch aufnimmt. Da wird viel assoziativ gearbeitet, da wird auch mit Wortspielen gearbeitet, bis hin zu teilweise auch platten Karlauern. Also das ist eine Annäherung an Gedanken, die dem Autor nicht fern ist. Und die Zärtlichkeit leite sich bei André Breton, der 1930 im zweiten Manifest des Surrealismus geschrieben hat. Das ist ein ganz schönes Zitat. Wie will man da irgendwelche Zärtlichkeit oder Toleranz zeigen gegenüber einem wie auch immer gearteten sozialen Konservierungsapparat? Das wäre wirklich der einzige Wahnsinn, der für uns unannehmbar wäre.
So, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, aber muss vielleicht auch nicht sein. Schauen wir mal grundsätzlich auf dieses Buch. Also es geht um Surrealismus, 100 Jahre Surrealismus. Was interessiert Pierre-Élie Monod daran?
Der Surrealismus wird ja meistens wahrgenommen als eine kunsthistorische Bewegung, war aber auch eine politische Bewegung. Und die Kunst interessiert Monod sehr wenig. Es ist vor allem der politische Diskurs, der ihn interessiert.
Und baut er dann Brücken zu heutigen politischen Fragen, wenn ihn das Politische vor allem interessiert?
Ja, eigentlich eher umgekehrt. Er argumentiert aus dem Surrealismus raus und nähert sich unserer Zeit an. Also es ist eine sehr subjektive Art und Weise, einen Essay zu schreiben. Er geht da auch immer wieder drauf ein. Aber tatsächlich ist es so, dass er Gedankenfiguren nachvollzieht, auch stilistisch nachvollzieht. Und am Ende kommt er tatsächlich in unserer Gegenwart an und da wird er dann überraschend konkret und fragt, kann uns dieser Surrealismus überhaupt heute irgendwie helfen? Und sagt, ja, kann er, denn wir befinden uns in einer apokalyptischen Situation, zumindest apokalyptisch wahrzunehmenden Situation. Und da wären die Gedankenfiguren des Umgangs des Surrealismus, vor allem mit dem Bürgertum, vielleicht ein Modell, das uns helfen könnte. Da wird es also konkret.
Und können Sie uns das mal vielleicht an einer Episode oder einem Ausschnitt aus dem Buch erklären, wie er da vorgeht, der Pierre-Élie Monod?
Ja, an einer Episode, also das fließt. Das, also er nimmt Episode. Begriffe, es sind einige Begriffe, das Bürgertum habe ich schon erwähnt. Das andere ist die Revolution. Die Frage, war das eine revolutionäre Bewegung, war es eine bürgerliche Bewegung oder vielleicht eine Revolution des Bürgertums gegen sich selbst oder nur eine Selbstvergewissung des Bürgertums. Das sind Begriffe, die immer wieder kommen und die er einkreist. Ein Begriff, der dabei eine große Rolle dann spielt, ist die Heuchelei. Und er nimmt diese Begriffe aber immer auch mit Bezug auf sich selbst und schlägt Bögen zu autobiografischen Episoden. Also wir sind dann mit ihm in der Gemüseabteilung vom Harrods Kaufhaus in London und der Besitzer kommt vorbei. Das hat mir nicht immer gleichermaßen eingeleuchtet. Er hat es sogar institutionalisiert in seiner Argumentation als zusammenfassende allegorische Anekdoten. Das heißt, im Grunde genommen ist es immer der Surrealismus und ich, die er einkreist. Und
wo er sich sozusagen selbst als Bürger betrachtet.
Ja, also seine bürgerliche Herkunft und den bürgerlichen Begriff. Und genau, es ist letztlich auch eine Selbstversicherung seiner selbst als Autor. Und er, ja, also auf diese Art und Weise nähert er sich einem Phänomen an, das sich ja immer schon sehr schwer hat greifen lassen und das sehr schwer zu definieren ist.
Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob man jetzt bei dem Buch richtig ist, wenn man jetzt den Surrealismus erklärt haben möchte. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Wann ist man denn bei dem Buch richtig?
Nein, das ist man tatsächlich nicht, wenn man den Surrealismus erklärt haben möchte. Dafür ist das aber wahrscheinlich auch genau das richtige Sujet, ein Buch zu schreiben, das auf eine solche Definition verzichtet, weil der Surrealismus sich dem auch immer schon entzogen hat. Und das tut er nach dem Buch nicht weniger. Ich denke, man ist gut aufgehoben bei dem Buch, wenn man sich einlassen möchte auf ein originelles, intelligentes Gedankenspiel, das eine 100 Jahre alte Bewegung, es ist dieses Jahr feiert man auch 100 Jahre Surrealismus, nutzt, deren Gedankenbewegungen nutzt, um beim Versuch, dieses historische Phänomen zu erklären, sich selbst in der Gesellschaft, auch in der ganzen Verlorenheit, in der apokalyptischen Situation von heute zu verorten. Das tut er auf extrem schwankenden argumentativen Niveaus. Und wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen oder daran sogar Spaß hat, dann ist man bei dem Buch wirklich gut aufgenommen.
Ich finde diesen Ansatz, den Surrealismus anzuwenden auf sich selbst als Bürger, durchaus plausibel. Also das macht mich sehr neugierig im Blick auf dieses Buch 100 Jahre Zärtlichkeit, Surrealismus, Bürgertum, Revolution von Pierre-Élie Monod im Verlag Matthes und Seitz ist das erschienen. 199 Seiten hat das Buch. Der Preis 20 Euro. Und vielen Dank an unseren Kritiker Hans von Trotha.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz lädt zur Lesung an einen der schönsten Open-Air-Plätze Berlins, den Kolonnaden auf der nördlichen Museumsinsel. Zwischen historischen Bauten warten Liegestühle und eine Bar auf Besucher. Heute liest die Schauspielerin und gefeierte Vorleserin Katharina Thalbach Erzählungen von Schriftstellerinnen. Es geht um das Flanieren aus weiblicher Sicht.
Ich mache ja sehr, sehr viele Lesungen. Und wenn man dann ganz alleine ist, man erschafft eine ganze Welt. Das macht einfach Spaß.
Katharina Thalbach liest heute um 18.30 Uhr in den Kolonnaden auf der Museumsinsel in Berlin Texte von Autorinnen über das Flanieren. Heute beginnt in Erlangen das Poetenfest, eins der größten und renommiertesten Literaturfestivals im deutschsprachigen Raum. Mit Gästen wie Jenny Erpenbeck, Dennis Ode, David Wagner, Clemens Meyer, Isabel Lehn und vielen weiteren. Heute stellen Lena Gorelick, Katrin Rögler und Sascha Mariana Salzmann um 18.30 Uhr im Palais Stutterheim die Anthologie Trotzdem Sprechen vor. Ein Plädoyer für die Auseinandersetzung und das Gespräch nach dem Massaker am 7. Oktober in Israel und dem Krieg in Gaza. Das Poetenfest in Erlangen mit Ausstellungen, Diskussionen, Filmvorführungen und vielen, vielen Lesungen geht noch bis Sonntag. Das Programm findet sich im Netz unter poetenfest-erlangen.de.
Ich bin Josephine, aber alle nennen mich einfach Jo. Außer einer uralten Tante, die ich immer unterhalten muss und die in der Regel ungehalten mit mir ist.
Little Women, die Geschichte einer Pastorenfamilie mit 4 Töchtern im 19. Jahrhundert, rührte bereits Generationen. Verfilmt wurde der Bestseller von Louisa May Alcott bereits mehrfach, zuletzt von der Regisseurin Greta Gerwig. Jetzt ist eine BBC-Miniserie des Stoffes in der Arte-Mediathek zu sehen. Mit Emily Watson als Mutter und Maya Hawke als aufmüpfige Tochter Jo.
Hast du gewusst, dass Joe einen Roman schreibt? Die Seiten stapeln sich in der Dachkammer auf ihrem Tisch.
Der amerikanische Bürgerkrieg bildet den ernsten Hintergrund für das Leben der Familie im ländlichen Massachusetts. Joe ist die Einzige, die keine vorteilhafte Heirat anstrebt. Sie will Schriftstellerin werden.
Lass Joe in Frieden schreiben.
Little Women, die dreiteilige BBC-Serie in der Regie von Vanessa Caswell, ist bis April nächsten Jahres in der Arte-Mediathek zu sehen.
Das waren die Literaturtipps von Mechthild Landvermann. Die einzige literarische Buchgemeinschaft, die es in Deutschland noch gibt, das ist die Büchergilde Gutenberg. Und die wurde genau heute vor 100 Jahren gegründet, am 29. August 1924 in Leipzig. Damals sollte die Büchergilde Arbeitern und Kleinangestellten Zugang zu Bildung verschaffen, mit Büchern eben. Und heute bringt sie in jedem Quartal ein neues Programm heraus mit einem besonderen Schwerpunkt bei der Buchkunst. Illustrierte Bücher haben bei der Büchergilde Gutenberg eine große Tradition. Nils Kahlefeld stellt Ihnen die Buchgemeinschaft vor.
Und nun noch ein Glück auf zur ersten Fahrt, junge Büchergilde. Vorwärts, mit heiteren Augen. So schließt im Jahr 1924 Ernst Pretschang, Cheflektor der Büchergilde Gutenberg, das Vorwort der allerersten Büchergilde-Publikation von Mark Twain. 100 Jahre später sollen diese Worte die Büchergilde in ihr Jubiläumsjahr katapultieren. Angesichts aktueller Leserschwundstudien klingen sie eher nach Pfeifen im dunklen Wald. Alexander Elspass, Verleger der Büchergilde, gibt sich optimistisch.
Wir haben eine Mitgliederstruktur, die nach wie vor deutlich 50 plus ist. Wir schaffen es aber eben doch, so viele neue und naturgemäß auch jüngere Mitglieder für die Buchgemeinschaft zu begeistern, dass wir eben nach wie vor 60.000 sind, also wo immer der Schwund sein mag, bei mir ist er nicht.
Gegründet wird die Büchergilde im Sommer 1924 vom Bildungsverband der deutschen Buchdrucker im Leipziger Volkshaus. Treibende Kraft ist Bruno Dressler, 1879 als Sohn eines Handwerkers im sächsischen Ebersbach geboren. Der Auftrag?
Bücher voll guten Geistes und von schöner Gestalt für Genossen und Gewerkschaftler.
Mit einem monatlichen Beitrag von einer Dreiviertel Goldmark erwerben die Mitglieder den Anspruch auf jeweils ein Buch pro Quartal. Bis 1933 entwickelt sich die Büchergilde mit 85.000 Mitgliedern zur drittgrößten Buchgemeinschaft der Weimarer Republik. Zu den Autoren der frühen Jahre gehören Betraven, Oskar Maria Graf, Arnold Zweig oder Upton Sinclair. Das vorläufige Ende kommt 1933, wie Dresslers Schwiegertochter Luise Maria berichtet.
Am 2. Mai, da kam die SA ins Haus gestürzt in der Dreibrunnstraße. Das war das Verbandshaus der deutschen Buchdrucker und besetzten alle Räume. Und da die Büchergilde in diesem Haus auch ihre Büroräume hatte, haben sie die natürlich mitbesetzt. Und alle mussten in den Hof und mussten Heil Hitler alle rufen und dann wurden sie aufgeklärt. Jetzt wird hier ein ganz anderer Geist herrschen in Zukunft.
Nach Kriegsende betreibt Bruno Dresslers Sohn Helmut den Neuaufbau der Büchergilde im Westen Deutschlands, die schließlich als Tochtergesellschaft des Deutschen Gewerkschaftsbunds gegründet wird. Die gebeutelten Deutschen wissen es zu schätzen, Werke von Max Frisch, Ricarda Huch oder Ernest Hemingway zu günstigen Preisen zu beziehen. 1962 erreicht die Gemeinschaft mit 300.000 Mitgliedern ihren Allzeithöchststand. Noch 1974, zum 50. Geburtstag der Büchergilde, schlägt Festredner Günter Grass den Genossen die Herausgabe einer Arbeiterbibliothek vor. 20 Bände für 200 D-Mark.
So viel kostet ein funkelndes Kofferradio in mittlerer Preislage. So viel kosten zwei Konfektionskleider oder ein Anzug von der Stange. So viel kosten 17 Kilo Rinderbraten oder Schweinefilet. Ich biete Bücher. Sie halten länger. Sie lassen sich bei jedem Wetter benutzen. Sie machen nicht dick. Sie ersetzen Reisen, sind aber auch transportabel. Mit Büchern, weil sie nicht zu ersetzen sind, will ich für das Lesen werben.
Doch Skandale wie der um die neue Heimat färben auch auf die gewerkschaftseigene Buchgemeinschaft ab, die von Mitte der 1980er Jahre mit Millionenbeträgen gestützt werden muss. 1998 wird die Büchergilde im Rahmen eines Management-Buyouts verkauft, 2014 in eine Genossenschaft umgewandelt. Mit 880 Genossen gestartet, zählt sie heute knapp 1.900 Mitglieder, die jeweils mindestens 500 Euro Kapital investieren. Für Elspass ein Existenzgarant.
Bei der Genossenschaft ist es tatsächlich so, die mag noch vor 15, 20 Jahren ein wenig angestaubt gewirkt haben. Für sehr, sehr viele, gerade jüngere Menschen, hat Genossenschaft heute etwas ganz Jetziges, Heutiges, Modernes.
Heute ist es der Ehrgeiz des Verlegers, wenn möglich noch schöner und wertiger zu produzieren als die Originalausgaben und auch selbst mit herausragend gestalteten Originalen auf den Markt zu kommen. Auch in Zeiten von BookTok gilt: vorwärts, mit heiteren Augen.
Die Büchergilde Gutenberg wird heute 100 Jahre alt und ab heute ist im Leipziger Museum für Druckkunst eine Ausstellung zur Geschichte der Büchergilde zu sehen. Dort wird die Buchgemeinschaft am kommenden Wochenende auch groß gefeiert mit Kinderprogrammen, Druckworkshops und einer literarischen Matinee. Alles im Leipziger Museum für Druckkunst.
Straßenkritik.
Mein Name ist Inge Dechsel und ich lese gerade ein Buch, das heißt Der Feind im Schatten von Henning Mankell. Ich habe schon mehrere Bücher von ihm gelesen. Ich mag ihn sehr gern. Ich habe jetzt noch nicht viel in dem Buch gelesen. Es geht darum, dass ein Mensch verschwindet und er schreibt sehr ausführlich über die Umstände. Also die Handlung an sich ist jetzt auf den ersten 90 Seiten, die ich gelesen habe, noch nicht so ausgeprägt. Es verschwindet halt einer aus einem Familienzusammenhang. Und Henning Mankell schreibt viel drumherum. Situationen und das mag ich eigentlich ganz gern und werde es halt weiterlesen.
Inge Dechsel liest in Dachau Der Feind im Schatten. Das ist der 11. Fall für Kurt Wallander im Roman von Henning Mankell. Erschienen im DTV-Verlag. Fast 600 Seiten hat das Taschenbuch. Der Preis 13 Euro.